Vor einiger Zeit kam ich mal so gegen 22 Uhr abends nach Hause. Plötzlich hörte ich einen Hahn krähen. Ist nicht ganz gewöhnlich, aber es passiert manchmal. Zuerst bei den Nachbarn, dann bei uns und dann weiter weg im Dorf. Das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise machen Hähne in der Nacht eine Pause. Aber wenn sie ihnen danach ist, dann passiert schon mal, dass sie auch um 0 Uhr oder um 2 Uhr in der Nacht krähen. Passiert manchmal. Ich habe es jedenfalls schon gehört. Normalerweise, eigentlich krähen Hähne am Morgen. Vor Sonnenaufgang, wenn alles noch still ist und dunkel, werden sie laut. Sie brauchen kein Tageslicht, keinen Wecker. Sie haben eine innere Uhr. Und dann geht's los. Einer fängt an und der nächste kommt und so weiter. Hähne krähen auch im Laufe des Tages, aber da interessiert es niemanden mehr. Das geht im Lärm des Tages einfach so unter. Warum tun Hähne das? Warum krähen Hähne? Wissenschaftler sagen, sie tun es aus reinem Imponiergehabe. So wie wir Menschen manchmal auch. Wer ist der Größte? Wer ist die Beste? Wer ist der Schlauste? Oder Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste oder der Schönste im ganzen Land? Hähne markieren durch das laute Gekrähe ihr eigenes Revier. Wenn man den Zaun wegnimmt, beginnt sofort ein ganz verbissener Kampf. Und wenn man nicht dazwischen geht, dann wird es sogar blutig. Nun sieht man Hähne meistens auf dem Dorf. In der Stadt kommen sie eher selten vor, da sind sie sogar verboten, wenn sie den Nachbarn stören. Außer auf Kirchturmspitzen, da sieht man sie manchmal. Wer von euch weiß, woran sie erinnern? Die Hähne auf der Kirchturmspitze. Bisschen lauter, dass bei mir was ankommt. Die Verleugnung des Petrus. Daran erinnern Sie, Petrus, Jesus sagt ihm, heute noch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wer die Geschichte nicht kennt, wird sie nachher gleich hören. Hähne krähen und der Hahn auf dem Turm erinnert an Petrus. Es soll wohl eine Mahnung sein an uns. Wir sollen es nicht wie Petrus machen. Aus purer Angst dreht er sich im Wind wie der Hahn auf der Kirchturmspitze, der Wetterhahn. Sicher lassen sich andere Deutungen finden, aber wir wollen uns diese Geschichte anhören. Sie steht im Lukasevangelium, Kapitel 22, die Verse 54 bis 62. Heute habe ich es nicht an der Leinwand, also nochmal Kapitel 22, Lukas 54 bis 62. Petrus verleugnet Jesus. Sie nahmen Jesus fest und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand. Im Hof war ein Feuer angezündet. Viele saßen darum herum und Petrus setzte sich mitten unter sie. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers. Sie sah ihn genauer an und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht. Bald darauf wurde ein Mann auf ihn aufmerksam und sagte, du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus widersprach, Mensch, ich habe nichts mit ihnen zu tun. Etwa eine Stunde später bestand ein anderer darauf und sagte, kein Zweifel, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redete, krähte der Hahn. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hatte: Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und Petrus ging hinaus und begann bitter zu weinen. Das ist eine ziemlich bedrückende und deprimierende Geschichte. Es ist Nacht, die Nacht, in der Judas Jesus verrät. Es ist die Nacht, in der Jesus an seine Feinde ausgeliefert wurde. Die Nacht, in der Petrus, der wohl wichtigste Nachfolger von Jesus, sich von ihm abwendet. Der Dienst der christlichen Verkündigung, wie ich ihn verstehe, hat vor allem die Aufgabe, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wo ist hier eigentlich die gute Nachricht? In dieser so finsteren Geschichte. Petrus scheitert auf der ganzen Linie und es tut richtig weh. Und es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Man muss schon eine Weile suchen, um das Gute zu finden, das Gute am Scheitern. Und das soll heute unser Thema sein, das Gute am Scheitern. Um die Geschichte von Petrus in der ganzen Tiefe zu erfassen, muss man einen ziemlich weiten Bogen spannen. Man muss sich die Vorgeschichte anschauen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungen des Scheiterns. Wir wollen uns die Vorgeschichte anschauen. Jesus hat am Anfang 12 Jünger, das heißt Schüler, berufen. Sie waren der engste Kreis seiner Vertrauten. Und darüber hinaus sind ihm viele Leute gefolgt, Männer und Frauen. Jesus hat 3 Jahre lang sehr viel Gutes gepredigt und getan. Die Jünger haben viel Wunderbares und Erstaunliches, Wegweisendes erlebt. Es war für sie eine wirklich fantastische Zeit, etwas ganz Besonderes. Aber bei den Jüngern ist es wie bei uns allen, bei uns und allen Menschen. Wenn wir etwas Schweres erleben, ist das Schöne schnell vergessen. Nach dem Schönen kommt jetzt das Schwere. Jesus kündigt seinen Schülern 3-mal an, dass er leiden und sterben wird. Wir sind ja jetzt in der Passionszeit und denken über diese Geschichte von Jesus, diesen Weg von Jesus nach. 3-mal kündigt er an, dass er leiden und sterben wird. Die Jünger können und wollen das nicht hören. Es sind Worte und Gedanken, die sie nicht verstehen und nicht ertragen können. So kommt bei ihnen auch nicht wirklich an, dass Jesus sagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Das kommt nicht an, das rutscht einfach weg, es rutscht durch. Petrus, der häufig als der Wortführer der Jüngerschar auftritt, sozusagen als Klassensprecher, stellt sich Jesus entgegen. Herr, nie darf dir so etwas zustoßen. Aber Jesus weist ihn scharf zurecht. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Schließlich heißt es bei Lukas, die 12 verstanden kein Wort. Was Jesus sagte, blieb ihnen verborgen. Sie wussten nicht, wovon er sprach. Deshalb sind sie dann am Ende auch überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommt. Nun beginnt also die besagte Nacht. Judas hat Jesus verraten. Einer aus dem Kreis der engsten Vertrauten von Jesus verrät Jesus. Und die anderen bekommen davon gar nichts mit vorher. Nichts von den finsteren Gedanken, mit denen Judas umgeht. Nichts von der Katastrophe, auf die er und sie alle zusteuern. Was für ein Versagen. Sie merken nichts, was da passiert. Bekommen wir eigentlich mit, wie es denen geht, mit denen wir täglich zu tun haben? In der Familie, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde? Haben wir offene Augen und Ohren für den Menschen neben uns? Oder sind wir immer nur mit uns selbst beschäftigt, mit unseren Gedanken? Natürlich können wir sagen, soll ich meines Bruders Hüter sein? Aber schon als diese Frage zum ersten Mal gestellt wurde, war es eine Scheinfrage. Es war ein Ablenkungsmanöver. Natürlich sind wir füreinander mitverantwortlich. Sollen wir aufeinander Acht haben? Gerade wenn einer ganz im Finstern ist. Obwohl die Jünger so sehr mit sich selbst beschäftigt sind und die Not des anderen nicht sehen, wendet sich Jesus nicht von ihnen ab. Im Gegenteil, er sagt, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Mal, das Passamahl, mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit denen, die scheitern immer wieder. Und dann feiern sie miteinander das, was wir heute das Abendmahl nennen. Jesus erklärt ihnen, was es bedeutet. Es ist Zeichen der Nähe, der Gemeinschaft, der Vertrautheit, der Gemeinschaft sogar über den Tod hinaus. Ein Zeichen der Hingabe in den Tod für uns und für alle Menschen. Ein Zeichen der Vergebung, der Versöhnung, der Verbundenheit mit Gott. Und die Jünger haben bei diesem Mahl sicher gespürt, was das für eine besondere Sache war, eine besondere Situation. Aber was davon übrig bleibt, kann man gleich danach sehen. Es kam unter ihnen ein Streit auf darüber, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Das ist die nächste Sache nach dem Abendmahl. Nachdem Jesus von seinem Tod für sie und für alle Menschen geredet hat, geht gleich das Gerangel um die besten Plätze los. Es bricht ein Streit aus darüber, wie das Erbe zu verteilen ist. Wie krass ist das denn? Wie respektlos ist das und wie pietätlos? Was haben die Jünger eigentlich gelernt in den 3 Jahren, in denen sie mit Jesus unterwegs waren? Was ist davon eigentlich hängen geblieben? Und was haben wir eigentlich gelernt in den vielen Jahren, in denen wir mit Jesus unterwegs sind? Gibt es unter uns immer noch dieses Gerangel darum, wer der Größte ist, wer das Sagen hat, wie es in der Gemeinde zugehen muss und wie es in der Gemeinde nicht zugehen darf? Was im Gottesdienst vorkommen muss und was zu unterbleiben hat. Dieses Verhalten der Jünger ist jedenfalls ein beschämendes Scheitern an sich selbst, an ihrem eigenen Egoismus. Aber Petrus ist ganz von sich selbst und von seiner Größe überzeugt. Obwohl Jesus ihm eine schwere Glaubensprüfung ankündigt, meint Petrus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Ja, mit dir zu sterben. Jesus antwortet ihm, ich sage dir, Petrus, noch ehe heute der Hahn kräht, wirst du 3-mal leugnen, dass du mich kennst. Und was daraus dann geworden ist, haben wir ja schon gehört. Damit immer noch nicht genug. Das nächste Scheitern kommt, Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Matthäus berichtet diese Begebenheit ausführlicher als Lukas. Jesus hat Angst vor seinem Leiden und Sterben. Er will beten und er bittet die Jünger um Gebetsunterstützung. Aber anstatt sie beten für sich selbst und für Jesus, schlafen die Jünger ein. 3-mal muss Jesus sie wecken und bitten, betet doch für mich. dreimal. Und sie schlafen immer wieder ein. Da, wo Jesus die Jünger am allermeisten gebraucht hätte, sind sie ein Totalausfall. Sie schlafen einfach, sie verpennen es einfach. Dann wird Jesus gefangen genommen, die Jünger suchen das mit Gewalt zu verhindern, aber Jesus verbietet es ihnen. Trotz Verrat weiß Jesus, das ist der Weg, den er gehen soll. Petrus ist der Einzige, bei dem noch etwas Mut übrig geblieben ist. Er folgt Jesus in sicherer Entfernung. Und was dann geschieht, fühlt sich an, als ob man auf einer Ebene voller Schmierseife steht. Er rutscht immer weiter runter und kann sich nicht halten. Oder wenn man im Auto zu schnell auf eisglatter Straße auf eine rote Ampel zufährt. Man sieht den Crash kommen und kann nicht anhalten. Um zu sehen, was mit Jesus geschieht, geht Petrus in den Hof des obersten Priesters hinein. Er setzt sich ans Lagerfeuer, damit er nicht auffällt. Und was passiert? Er fällt auf. Er wird bemerkt und zur Rede gestellt, einmal, zweimal, dreimal. Und jedes Mal streitet Petrus ab, dass er irgendetwas mit Jesus zu tun hat. Matthäus hat es sogar so beschrieben, dann fing er an, sich selbst zu verfluchen und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht. Und Lukas schreibt, wir haben es schon gehört, während er noch redet, kräht der Hahn und der Herr dreht sich um und sieht Petrus an. Da fällt Petrus ein, was er zu ihm gesagt hat. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter, bitter zu weinen. Jesus sieht Petrus einfach nur an und es trifft ihn wie ein Blitz. Plötzlich sieht er glasklar, was er angerichtet hat. Er hat seinen Glauben verraten. Und die Verbindung zu Gott und Jesus gekappt. Er ist auf der ganzen Linie gescheitert und am Boden zerstört. Es ist ein Totalschaden, nicht nur ein paar Kratzer im Lack, sondern Totalschaden. Jesus kann nur noch vor Jesus und vor sich selbst, Petrus kann nur noch vor Jesus und sich selbst davonlaufen und bitter weinen. Das ist die vielleicht viel zu lange Bestandsaufnahme des Scheiterns bei Petrus und den Jüngern. Aber ich befürchte, wenn wir über unser Scheitern nachdenken und das Scheitern in unseren Kirchen und Gemeinden und das Scheitern in der Welt, dann wird die Liste endlos lang sein. Wo bleibt denn da die gute Nachricht? Oder wie ich es formuliert habe, was ist das Gute am Scheitern? Wo ist das eigentlich? Nun, Jesus wusste genau, was kommt. Er hat es angekündigt. Es war ein Scheitern mit Ansage. Und er hat Petrus trotzdem nicht abgeschrieben. Im Gegenteil, Jesus rechnet mit ihm. Schon vor seinem Scheitern sagt er zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Und wenn du dann wieder zurückgefunden hast zu mir, stärke deine Geschwister im Glauben an mich. Für uns heißt das, Scheitern muss nicht sinnlos sein. Scheitern ist nicht schön. Scheitern ist schwer und ist schmerzhaft. Und es richtet sehr viel Schaden an. Aber Scheitern muss nicht sinnlos sein. Jesus weiß, dass wir in ganz verschiedenen Situationen unseres Lebens scheitern werden. Der eine legt im Laufe seines Lebens vielleicht eine Insolvenz hin. Oder eine Freundschaft zerbricht. Oder eine Ehe scheitert. Und dann gibt es die vielen kleinen Situationen des Scheiterns, die keiner sieht, aber die wir sehr gut kennen, wo wir uns kaum in die Augen sehen können. Jesus hat das sozusagen eingepreist. Es gehört mit zu unserem Leben, das Scheitern. Und es wird deutlich, Scheitern kann zum Segen werden. Durch sein Scheitern konnte aus dem vorlauten Petrus ein verständnisvoller Seelsorger werden. Stärke deine Geschwister im Glauben an mich. Ja, du sollst deines Bruders Hüter sein. Du kannst das, Petrus. Und Petrus konnte den anderen sagen, seht mich an, wie ich versagt habe. Und wenn ihr versagt, Gott nimmt euch trotzdem an. Nach der Auferstehung wird aus diesem Scheitern sogar eine Neuberufung. Dreimal fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Und dreimal sagt Petrus, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dreimal sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe, sei du der Hüter meiner Brüder. Scheitern kann auch für uns zum Segen werden. Wir können aus Fehlern lernen, es beim nächsten Mal besser machen. Wir können noch einen Versuch wagen. Und wenn es wieder scheitert, noch einen. Wir dürfen neu anfangen. Beim zweiten und dritten Versuch wird es besser werden. Und beim Totalschaden, da kann Gott aus Schrott und Scherben immer noch etwas Neues schaffen. Ja? Er kann daraus neue Lebenserfahrungen wachsen lassen und eine neue Reife, die wir vorher so nicht hatten. Gott kann das. Am Ende habe ich mich noch gefragt, was es mit dieser komischen Zahl 3 auf sich hat. 3 Jahre war Jesus mit den Jüngern unterwegs. 3-mal hat Petrus verleugnet. 3-mal haben die Jünger es verschlafen und mussten immer wieder geweckt werden. 3-mal hat Jesus nach der Liebe gefragt und Petrus geantwortet und Jesus ihn dann wieder in den Dienst eingesetzt. Was soll das, diese komische Zahl 3? Vielleicht gibt es eine innere Verbindung zum auferstandenen Jesus. Jesus ist nach 3 Tagen von den Toten auferstanden. Dadurch ist alles neu geworden. Und dadurch kann alles neu werden. Auch in unserem Scheitern kann alles neu werden. Unsere Schuld soll vergeben werden und unser Scheitern soll sinnvoll werden. Jesus steht zu uns, auch wenn wir versagen. Er schaut uns nicht vorwurfsvoll an oder mit erhobenem Zeigefinger oder er sagt nicht, siehst du, habe ich ja gleich gewusst, dass du scheiterst, sondern aus all dem, was kaputt gegangen ist, kann etwas Neues und Gutes werden. Der Hahn auf dem Kirchturm muss nicht unbedingt nur Mahnung sein, dass wir es nicht so machen sollen wie Petrus. Der Hahn steht auch für den Anbruch des neuen Tages, für den Anbruch einer neuen Welt, auf die wir hoffen. Es wird alles neu werden. und es kann heute schon anfangen, dass etwas neu wird. Amen.